keine Trennung da, sondern Gott und Mensch waren miteinander gelebt auf dieser Welt. Oder theologisch ausgedrückt, das Reich Gottes und das Reich dieser Welt war identisch. Ja? Also, Gott hat das spazieren gemacht durch den Garten Eden, der damals die Welt war, und hat mit Adam gesprochen, mit Eva gesprochen, aber das ging nicht lange gut, sondern es gab das Sündenfall. Und mit diesem Sündenfall hat etwas eingesetzt, das in den Schöpfungsberichten beschrieben oder im Schöpfungsbericht beschrieben wird, in Genesis 3, dass Gott und Mensch ab diesem Zeitpunkt separiert waren. Es gab also ein Gottesreich, das ist diese gepunktete Linie hier oben, und es gab ein Reich auf dieser Welt. Aber dazwischen war eine Kluft. Gott hat im Reich Gottes gelebt und die Menschen im Reich dieser Welt. Der Fürst dieser Welt, sagt die Bibel, ist der Teufel. Und deshalb regiert auf dieser Welt die Sünde. Gott hat immer versucht, wieder die Verbindung herzustellen. Von Menschen aus war dies nicht möglich. Aber Gott wollte den Menschen eine Möglichkeit geben, Mensch, komm doch wieder zu mir. Das ging zum einen über die Gesetze. Hat nicht funktioniert. Das ging über die Propheten. Hat nicht funktioniert. Das ging, indem Gott auf dieser Welt gekommen ist und an einem einzigen Punkt gewohnt hat, nämlich im Allerheiligsten Tempel. Aber auch das hat nicht funktioniert. Der Mensch konnte nur ein einziges Mal, und zwar eine Person, einmal im Jahr, in das Allerheiligste vor Gott kommen. Manchmal denke ich, ist uns überhaupt bewusst, was wir können. Wir können jederzeit zu Gott kommen. Durch Christus. Und genau das ist so dieses Zentrum der Geschichte. Sehen wir klar, warum wir die. Das ist das Zentrum der Geschichte. Ja, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Und damit ist es für die, die zu Jesus gehören, möglich, in beiden Welten zu leben. Das heißt, seit dem Kreuz Jesu ist es möglich, dass du, ich sage es einfach du, ja, das ist ein bisschen leiser, also, dass wir zum Reich Gottes gehören, aber in dieser Welt und auf dieser Welt leben. Ja? Wir sind nach 2. Korinther 5,17 eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist gekommen. Eine neue Kreatur. Das heißt, wir gehören zu diesem Gottesreich. Wir haben den Zugang zum Vater jeden Augenblick. Aber wir leben auf dieser Welt. Und das habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet, weil es euch jetzt keinen Platz mehr gibt. Zwischen diesen Reichen zucken die Blitze. Ja, das machen wir. Ja? Wenn er nach dem Prinzip des Reich Gottes lebt, kriegt er Probleme auf dieser Welt. Und umgekehrt, wenn ihr euch dieser Welt anpasst, dann merkt ihr, da passt es irgendwie nicht mehr zum Gottesland. Ja, also wir sind in dieser Spannung. Mein Professor in Tübingen, Peter Stuhlmacher, vielleicht kennt ihn manche, der das Äonenüberlappen. Ja, Äonenüberlappen. Die Weltzeiten überlappen sich in uns. Diese gewaltigen Begriffe haben keine gute Theologie. Also, was ist die Gemeinde? Die Gemeinde lebt genau in dieser Zeit. Sie lebt also auf dieser Welt, das ist einfach unsere Existenz, das merkt ihr, ihr habt Boden unter den Füßen hoffentlich und dann nicht angefangen zu schweben oder so. Also, aber wir haben auch kein, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wir sind den Menschen zugehört, aber Gemeinschaft mit Gott. Wir sind so irgendwie so bunte Hunde. Und Jesus hat dann auch das deutlich gesagt, er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er sagt, wenn ihr in dieser Welt lebt, dann werdet ihr angepasst werden. Dann werdet ihr es nicht schaffen, die Welt anzupassen. Ich habe immer wieder Leute versucht, ja, im Lauf der Geschichte. Die haben immer wieder gemeint, irgendwann kriegen wir auf dieser Welt so das Gottesreich. Und meistens, ganz ehrlich, ist das in Gewalt geendet. Ja, was sie mit Gewalt zu Christen gemacht haben, und willst du nicht mein Bruder sein, so habe ich dir einen Schädel ein. Und das ist dann auch real passiert. Das kann ja wohl nicht der Weg sein. Oder dass man mit Druck arbeitet. Druck ausübt, du hast Zugang zu bestimmten Ämtern, wenn du Christ wirst. Aber man hat nicht gecheckt, dass man dann nach den Prinzipien dieser Welt gearbeitet hat. Wir werden wahrscheinlich drauf kommen, dass Jesus regelrecht die Welt auf den Kopf gestellt hat. Ja. An einer Stelle wird es deutlich. Da kommt eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Ich glaube ja, dass in der Bibel viel Humor, dass es viel Humor gibt. Da gibt es eine Geschichte. Das sind die zwei Cousins von Jesus.
die Väter sagen wir schwäbisch, die Väter von Jesus sind zu ihm gekommen. An anderer Stelle heißt es noch, da ist die Tante von Jesus gleich noch mitgekommen und hat für ihre Söhne gebeten. Die Tante, die sind in den Salome, können wir nachgucken, wenn ich da drauf komme. Und die Väter hießen, wer weiß es, ich bin hoffnungslose Lehrer, die hießen Jakobus und Johannes. Und ihr Vater hieß Zebedeus. Waren die Cousins von Jesus. Und die Mutter ist zu ihm gekommen und oder die Söhne, machen es von der Söhne sein, und die haben gesagt, also Jesus, wenn du mal in dein Reich kommst und regierst, dann lass doch einen von uns Innenminister und einen Außenminister sein. So einen zu deiner Rechten und einen zu deiner Linken. Ja. Und Jesus hat in die Nagelprobe gesagt und hat gefragt, könnt ihr die Kelch trinken, den ich trinke, und wieder Taufe getauft werden, mit der ich getauft habe, damit nimmt er Bezug auf das Leiden, also auf die Verfolgung. Und die sagen, jawohl, das können wir. Und die haben es beide getan. Die sind beide sehr verfolgt worden und mit einem sehr frühen Glauben in der Verfolgung. Und sagt Jesus, ja, stimmt, das werdet ihr, aber ich kann euch das nicht geben. Und das Witzige ist gar nicht, dass sie das gefragt haben, sondern die anderen Jünger haben das gehört. Die anderen Jünger haben jetzt gedacht, Moment, Jesus, das ist ja unglaublich, was sie da machen. Ich hatte den Posten des Außenministers von Frisau, die hat Ehre gesagt. Ja, die hatten alle, wollten die Karriere machen in der Jesusbewegung. Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Dann sagt er nämlich, ihr könnt das nachlesen, Markus 10 oder Matthäus 19. Dann sagt Jesus, in der Welt ist es genauso, wie ihr euch das vorgestellt habt. In der Welt wird geherrscht und wird unterdrückt und die Mächtigen üben Macht aus. Von oben nach unten. Oben steht der Chef und nach unten wird gegriffen und nach oben gebucht. In der Welt so. Manche denken jetzt vielleicht den Arbeitsplatz oder Politik oder was auch immer. Das ist in der Welt so. Und dann sagt Jesus, so soll es aber nicht sein unter euch, sondern wer der Größte unter euch sein will, der soll euer aller Diener. Der soll unten. Von oben nach unten beginnen. Der Größte ist unten. Wer ist unten? Und dann wird sozusagen das Herrschaftsprinzip in die Leute in den Kopf gestellt. Das ist doch was Gesellschaft. Also, Jesus stellt in seiner Gemeinde die Welt und die Prinzipien, die herrschen, auf den Kopf. Und das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Ein Kontrast, der sich dadurch für die erste Gemeinde entwickelt hat, aber ganz schnell dann beseitigt wurde, war, dass man in der Bibel keine Gemeindeleiter hat. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. In der Bibel gibt es keine Gemeinde. Also Neues Testament, keine Gemeindeleiter. Das gibt es nicht. Ist auch nicht vorgesehen. Übrigens auch kein Pastor. Kommt kein einziges Mal vor in der Bibel. Ja. Also ist es. Ich will trotzdem nicht nach Pastoren einschätzen, ich glaube, irgendwas von mir. Die Gemeinde wurde der Erde geleitet. Ja. In der Welt, da muss Chefs gehen. In der Gemeinde sieht es anders aus. Da haben wir einen, der der Größte ist und der alle liebt Jesus. Also das soll nur so ein kleiner Einblick sein, wie das funktioniert hat. Das war nur am Anfang in der Gemeinde so tatsächlich, es hat sich dann sehr schnell verändert. Ja. Also schon in der zweiten oder dritten Generation war es dann schon anders. Da gab es dann schon irgendwann den Papst. Und heute gibt es in vielen Gemeinden keinen Papst mehr, sondern viele Päpste. Das ist auch ein Charakterzug vom Evangelischen, dass wir keinen Papst haben, aber es sind viele Päpste. Und vielleicht sogar Päpstinnen, ich weiß nicht, ob ich da richtig unterwegs bin. Also, jetzt zucken hier die Pilze und Gemeinde spielt sich hier ab. Hier ist Gemeinde von morgen. Zwischen dem Reich Gottes und dem Weltreich. Die Gemeinde ist auf dieser Welt umkämpft. Paulus geht so weit, dass er sagt, diese Gemeinde ist so umkämpft, dass es der Normalfall ist, dass wer zu dieser Gemeinde gehört, wer wirklich fromm sein will in Christus Jesus, so sagt er es in 2. Timotheus 3,12, wer wirklich fromm sein will in Christus Jesus, weiß ich nicht, wie es weitergeht, der muss verfolgt werden. Normalfall verfolgt werden. Es gibt auch Schritte zurückzucken, wir können aber auch sagen, schon logisch. Ja, das sind die Spitze, die hier dazwischen zucken. Der Ausgang ist allerdings auch klar nach der Bibel. Der Ausgang ist ein sogenannter doppelter Ausgang. Ich weiß gar nicht, ob das von der Sixtinischen Kapelle ist. Also. Es wird ein Gericht geben zum Unheil und zum Heil. Also zur Verdammnis, zur ewigen Verdammnis und zur ewigen Rettung. So sagt sie die ganz klar, dann in der Offenbarung, aber auch schon vorher. Also wir haben diesen doppelten Ausgang. Und auf dieser Welt entscheidet sich, wohin man gehört. Ins Reich Gottes ewig oder in die Verdammnis. Ebenfalls ewig. Und ewig ist ewig nach der Bibel. Also das war das große Bild, das ich aufgerissen habe. Wir sind weder hier noch hier, wir sind hier. Ja? Und da müssen wir uns Gedanken machen. Aber wir sind eingereiht in das, was ein Professor aus Tübingen, interessanterweise ein katholischer Professor, Gerhard Lofing, Kontrastgesellschaft gemeint. Und er war der Ansicht, und ist das bis heute noch, das ist in der Zwischenzeit ein alter Mann, ich glaube 85 oder so, aber hat jetzt sein programmatisches Buch nochmal ausgebracht im Januar dieses Jahres. Er ist der Meinung, dass Gemeinde Jesu von morgen nur Gemeinde Jesu ist, wenn sie Kontrastgesellschaft ist. Jetzt legen wir uns nicht an diesen Begriff auf, sondern wir beobachten jetzt, wie sieht das aus. Aber das seht ihr hier schon, das ist Kontrast zu dieser Welt und deshalb attraktiv. Als Kirchengeschichtler muss ich sagen, immer dort, wo Gemeinde sich der Welt angepasst hat, oder nicht anders, wo die Gemeinde versucht hat, in dieser Welt und nach den Prinzipien dieser Welt zu leben, dort ist sie aufgegangen in dieser Welt und ist ganz ehrlich schlimmer geworden, wie die Machtsysteme in dieser Welt. Ich brauche jetzt mal die Geschichte der Kirche der letzten 1800 Jahre durchblicken. Hier schließt das auch ja. Das ist, weil die Kirche gemeint hat, sie müsste Weltmacht übernehmen. Und wir sind nicht mächtig, sondern ohnmächtig und in der Ohnmacht mächtig. Ich möchte ein bisschen vorstellen, wie die erste Gemeinde als Kontrastgesellschaft ausgesehen hat. Lässt sich ein bisschen schlecht lesen. Wir haben unten da abgeschnitten, die Leinwand ist gewaschen worden und eingegangen. Aber ich lese euch vor, ihr könnt mitlesen oder auch nicht. Ich habe euch einen Text mitgebracht, einen kleinen Text aus einem Brief, den Clemens geschrieben hat. Clemens, das war einer der ersten Christen, der hat so diesen Brief so im Jahr 90 nach Christus geschrieben. Und er hat in diesem Brief geschrieben, oder an vielen Stellen beschrieben, wie die Gemeinde Jesu damals gelebt hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache. Ich muss mal schön was tun, sorry. Genau. Also, da schreibt Clemens. Einblick in die erste Gemeinde. Ein Wettstreit herrscht bei euch Tag und Nacht. Zum Nutzen der ganzen Brüdergemeinde. Hat mit der Brüdergemeinde nichts zu tun, sondern das ist einfach so, die haben sich so genannt. Brüder übrigens, es gibt im Griechischen nur ein Wort für Geschwister und das ist Brüder, so wie es im Deutschen nur ein Wort für Geschwister gibt, nämlich von der weiblichen Form definiert. Fällt vielen nicht auf, dann. Geschwister kommt von Schwester. Ja, wehrt sich keiner, das sind jetzt auch. Brüder. Ja, im Griechischen genau umgekehrt, dann nehmen sie die Brüder und meinen aber die Schwestern mit, so wie in Deutschland. Auf das durch Barmherzigkeit und Gewissenheit die Zahl der Auserwählten gerettet wird. Also der Umgang untereinander, dieser Wettstreit, wir halten an der Bruderschaft, an dieser familiären Gemeinschaft fest, die ist oberstes Primat. Ganz, ganz wichtig. Warum? Damit das Ansehen nach außen wird. Warum war das so wichtig? Weil Familien absolut auseinandergegriffen sind. Weil viele der damaligen Menschen überhaupt keine Familie mehr hatten. Ja, so das war atomisiert. Die Familie war zum Vielteil atomisiert. Das war eine Story für sich. Ja, also, ja. Lauter und unverdorben war ihr und nicht nachtragend gegen einen. Das ist ja wie bei der Gemeinde Jesu, ist ja niemand nach. Aber das war ein Kennzeichen. Es war bekannt, Christen sind nicht nachbar. Jeder Aufruhr, jede Spaltung war durch ein treues Spalten in der Gemeinde Jesu völlig unbekannt. Ja. Über die Fehltritte der Nächsten empfandet ihr Trauer. Aber das habe ich in der Gemeinde erlebt, dass man sich gefreut hat über die Fehltritte der anderen und sie durch die Gemeinde getratscht hat ohne Ende. Die war traurig, wenn jemand einen Fehltritt gemacht hat. Ich finde das sehr beeindruckend. Ihre Mängel, also die Fehltritte gemacht haben, ihre Mängel betrachtetet ihr als eure eigenen. Also hat irgendeiner einen Fehltritt gemacht, der vielleicht einen finanziellen Verlust gehabt. Und jetzt haben die gesagt, okay, der kann es selber schulden, aber jetzt müssen wir seinen Mangel ausgleichen. Und die haben ihm Geld gegeben, obwohl er selber schuld war. Bloß als Beispiel. Bei anderen Bereichen auch so. Ja. Also interessant, wie die erste Gemeinde gelebt hat. Ein weiterer Justin, der Martyrer, hat eine Schrift geschrieben, das war dann schon im 2. Jahrhundert. Aber es zeigt nochmal, wie die Christen zu dieser Zeit gelebt haben. Er schreibt, hatten wir früher an unzüchtigen Dingen gefallen, also das muss ich vielleicht dazu sagen, die Zeit der ersten Christen war eine hypersexualisierte Zeit. Ja, also, man lief durch die Straßen rum und überall war ein sogenanntes Phallus-Symbol, also das männliche Geschlechtsteil, aufgezeichnet. Man brauchte nur so dieses Phallus-Symbol, das da eingemeißelt war in die Straßen, musste man nachgehen und dann kam man in ein Bordell. Kostete damals so 2 Euro. Ja, das zeigt, wie viel die Frauen wert waren, die Sklaven, die das ausgeübt haben. Es war hypersexualisiert, das ging nicht. Also, die Männer hatten alles nur Phallus-Symbol, also so ein männliches Geschlechtsteil um den Hals hängen.
Echt?
Das ist teilweise nur übrig gewesen. Wir hatten so als Jugendliche so ein Tiefezahl da
oben.
Das ist so ein Überbleibsel aus dieser Zeit. Also es war alles so eben total überzogen, ähnlich wie heute. Und jetzt merken wir, bei den Christen war das genau anders. Hatten wir früher an unsichtigen Dingen gefallen, so huldigen wir jetzt der Keuschheit allein. Auf einmal waren die Männer wieder treu. Gaben wir uns mit Zauberkünsten ab, Magie, also Esoterik, Hammergenie. So haben wir uns jetzt dem guten und ungezeugten Gott geweiht. Schätzten wir Geld und Besitz über alles. So stellen wir jetzt, was wir haben, in den Dienst der gemeinsamen Sache und teilen jedem Dürftigen davon mit. Hassten und motterten wir einander und hielten wir mit denen, die nicht unseres Stammes sind, wegen der verschiedenen Lebensgewohnheiten nicht einmal Erbgemeinschaft, so leben wir jetzt nach Christi Erscheinen als Tischgenossen zusammen. Also, das müsst ihr euch vorstellen. Damals, ein Herd war Luxus. Die Römer haben sich vor allem bei McDonalds ernährt. Das ist jetzt kein Witz, der hieß nicht McDonalds, aber Fastfood war das Essen der Römer. Ketchup war ein bisschen anders wie bei uns. Das ist Ketchup war verbogene Fischsoße. Fischsoße, das gab uns gelehrt. Ein Herd war Luxus, warum? Weil ein Herd, erst einmal war es teuer, eine Herdstelle zu bauen. Zum anderen brauchte man jemanden, der feuert. Ja, das waren meistens Sklaven. Der hat schon Sklave, das ist auch nicht so billig. Und das Schlimmste ist, es war Feuergefahr. Wenn man ein Feuer gemacht hat, war immer die Gefahr, dass irgendwas sich entzündet hat. Von daher gab es wenige Herdstellen. Und man hat diese Herdstellen gehütet und es war ein Privileg, wenn da einer war aus dem gleichen Stamm und man konnte zu dem gehen und man konnte mit ihm den Herd teilen. Wenn da einer kam, der nicht Schwabe war zum Beispiel, der durfte nicht in den Herd. Das war was doch sehr Intimes. Ja, also da war man ein. Ja, und wenn da noch einer von ganz außen kam, irgendeiner, den man überhaupt nicht kannte, und es war ja alles Multikulti zur damaligen Zeit. Also den hat man regelrecht von der Herdstelle vertrieben. Ja. Und jetzt war es auf einmal so, jetzt traf man einen auf der Straße, der kam aus einem ganz anderen Stamm, hat ein ganz anderes Aussehen, ganz andere Lebensgewohnheiten, völlig andere Kultur. Aber ich sagte, hast du gekommen? Ja, darf ich alleine hat mal eine rote Wurst grillen? Nein, hat man gesagt, wir haben schon Fleisch aufgelegt. Und du bist herzlich willkommen an unserem Tisch. Könnt ihr euch vorstellen, wie schräg das war? Warum machst du sowas? Fleisch kostet, hart, gefährlich. So ein Fremder da sprach vielleicht nicht mal eine Sprache. Die Christen waren bekannt, dass sie Fremde herzlich willkommen geheißen haben. Und nicht nur das, sondern dass sie aufgenommen haben in ihrer Familie. Das ist Kontrastgesellschaft. Fremde haben wir ja heute nicht mehr unter uns. Das ist eine Seltenheit. Multikulti kennen wir nicht. Und unser Haus hüten wir nach wie vor. Immer. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung, aber ich halte den Sprung für wichtig, dass wir nicht nur in der ersten Zeit der ersten Christen eigentlich bleiben. Wie die Christen gelebt haben, wo sie Gottesdienst gefeiert haben, das könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 2. Da wird es ja beschrieben, nach Pfingsten. Ja, Pfingsten, großes Problem, es sind viel zu viele zum Glauben gekommen. Ja. Wir haben schon Probleme, die 10 zum Glauben kommen. Da sind vielleicht los, die Welt zum Glauben gekommen. Jetzt bringt die mal unter und macht keine Kirche. Alle, wie machst du das? Kann ich sagen, also 3000 sind zu viel, wir haben Räume von 10. Ja. Die sind auf eine fixe Idee gekommen. Die haben nämlich gesagt, die nehmen wir einfach in unsere Häuser auf. Wir bilden lauter Hausgemeinden. Die ersten Gemeinden, alles Hausgemeinden. Ich wage eine Prognose, die letzten Gemeinden, die letzten christlichen Gemeinden, die es auf dieser Welt geben, bevor Jesus wiederkommt, werden alles Hausgemeinden sein. Brauche ich nicht viel Fantasie, sondern es ist ja schon so. In China und in, auch in Afrika. Ja, die Hausgemeinden. Einer der großen Theologen Deutschlands, Jürgen Moltmann, der vielleicht jemand hat in Tübingen gelehrt, Jürgen Moltmann, der hat jetzt letztes Jahr im Februar ein Interview gegeben, das hat mich völlig überrascht. Weil das war schon wirklich ein komischer Vogel. War mein Systematiklehrer, aber Jürgen Moltmann hat dann gesagt, wir müssen dringend wegkommen von den pastoralen Strukturen der Gemeinden und wir müssen dringend hinkommen zur Hausgemeinde. Völlig gut. Und er sagt, die Gemeinde der Zukunft wird Hausgemeinde sein. Und zwar nicht Hausgemeinde im Sinne von Hauskreis, wo man über Windeln und den neuesten Job und was weiß ich was redet, sondern wo sich Gemeindeleben abspielt. Das Spannende war, also die erste Kathedrale, die gebaut wurde, so die ersten Gemeinden waren alle in Häusern, man hat dann auch teilweise Häuser so umgebaut, so im Stil der römischen Häuser und hat dann dort eben Gemeinderäume eingerichtet. Aber so die erste Kathedrale, die hat dann Konstantin. Also Konstantin. Und er hat das Vorbild der römischen Basilika genommen. Das war so eine Mehrzweckhalle. Ja. Da war vor allem wichtig, wuchtig. Ja. Also, das war ein Unterschied. War schon jemand im Forum Romanum? Mhm. Ja, wenn ihr da vom Kolosseum her kommt, geht ihr durch den Titusbogen, kann man zwar nicht durchgehen heute, aber so vorstellen. Und ihr seid dann auf der rechten Seite die Basilika des Maxentius. Ein Allmachtsbau steht nur noch ein Seitenschiff. Ja, vielleicht erinnern Sie sich. Das ist so das größte Gebäude auf dem Forum, das so als Trümmerding noch dasteht. Dieses Gebäude hat der Gegner von Konstantin begonnen, Maxentius, und Konstantin hat es dann fertig gebaut. Und er hat gesagt, das Ding ist so groß, das passt, da baue ich eine Kirche. Und hat die erste Kirche auf dem Lateran gebaut, San Giovanni im Lateran. Das ist diese große Kirche auf dem Lateran. Also das ist aber schräg gewesen, hat mit Christi überhaupt nichts zu tun. Die christliche Kirche war aus und ist aus und bleibt aus. Und interessant ist, das wird immer wieder aufgegriffen in der Kirchengeschichte. Nämlich, wenn jetzt was austeilt, ich glaube, dass das ein Programmpapier für Gemeinde zum Morgen ist. Einfach mal so durchgehen lassen. Ich möchte mal fragen, vielleicht wisst ihr alle Bescheid und ich wollte es gar nicht mehr vorlesen. Hat schon mal jemand von den drei Weisen des Gottesdienstes von Martin Luther gehört? Darf ich mal fragen? Drei Weisen des Gottesdienstes? Das ist verrückt, ich habe es im Studium auch nicht gehört, das ist so ein heißes Papier, das lässt man gerne so unter den Tisch fallen. Weil wenn man in der lutherischen Kirche nach diesem Konzept Luthers lebt, fliegt man raus. Ja, da wird man besonders. Wenn ihr nach Luther lebt. Das Papier ist entstanden, 1526 steht unten auch drauf, 1526. Ich werde es euch in einer etwas aktualisierten Form vorlesen, aber nur leicht aktualisiert. Ich glaube, dass das ein Konzept für Gemeindebau ist, was Gemeinde von morgen sein kann. Luther hat sich ziemlich exakt angelehnt an die Apostelgeschichte 2. Im Grunde genommen hat er abgegeben. Aber hat es in seiner Zeit aktualisiert und ich glaube, das ist heute noch genauso aktuell. Er unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten von Gottesdienst. Jetzt müssen wir aufpassen, das ist nicht nur Gottesdienst, sondern das Gemeindeleben. Also ich sage mal, drei Abteilungen des Gemeindelebens, so könnte man das sagen. Oder Aufgaben der Gemeinde. Und das Ding ist, kann man fragen. Das lassen wir uns mal gemeinsam durch und ich versuche so ein bisschen in unsere Zeit halt hineinzunehmen. Es gibt drei verschiedene Gottesdienste, sagt er. Erstens eine englische Form. Da stoppt man schon, ja, der Lateinisch steht, ich weiß es wohl. Aber, das beschreibt er nachher noch, Luther sagt, das ist die Form des Gottesdienstes in der gängigen Weltsprache. Das werden wir nachher gleich noch. Und die gängige Weltsprache ist heute Englisch, also lese ich Englisch. Ja, okay. Weil Latein ist ja ein bisschen kompliziert. Aber er meint wirklich, erstens eine lateinische Form, welche wir früher haben hinausgehen lassen und die Formula Missae heißt. Diese will ich hiermit nicht aufgehoben oder verändert haben. Sondern, wie wir sie bisher bei uns gehalten haben, so soll es noch frei sein, sie zu gebrauchen, wo und wann es uns gefällt und bestimmte Gründe uns dazu veranlassen. Denn ich will auf keine Weise die englische Sprache aus dem Gottesdienst ganz wegkommen lassen. denn es ist mir alles um die Juden zu tun. Interessant, ja? Er sagt, welche jungen Leute, die unterhalten sich weltweit in Englisch. Also müssen wir doch auch englische Gottesdienste machen.
Ja, würde nicht, ich sage es nicht. Der Albert Wendel sagt, man muss englische Gottesdienste machen. So glaube ich nicht gerne. Ja? Sondern das hat der Luther gesagt. Ich sage den immer, Leute in meinem Alter sagen, ich singe so viel Englisch. Das sagen beide, ist klar, aber Luther hat es ja auch gesagt. Und dann würde ich alles so, ach, so Luther. Also unter Jugend. Ja, weil das, ihr müsst euch vorstellen, wir sind in einer Zeit, da können wir das erste Mal in ganz Europa reisen, an jeder Uni in Europa studieren. Weil dort Lateinisch oder so wird. Lateinisch Englisch. Ihr könnt weltweit rein, warte, junge Leute hier, gell? Die reisen da weltweit rum und überall müssen sie Englisch unterhalten. Genial. Also der Luther sagt, so müssen wir fahren. Also, denn es ist mir alles um die Jugend zu tun. Und wenn ich es vermöchte und die griechische und hebräische Sprache und so vertraut wäre wie die lateinische, ergänzt Englisch, also wenn das Weltsprache wäre. Und so viele feine Musik- und Gesangsstücke hätte wie die lateinische, wie Englisch. Also tolle Lieder, die wir in Englisch haben, auch in Französisch werden, wo wir Französisch singen im Gottesdienst. Ja, da werden wir ein bisschen geduldet, aber gut. So sollte man einen Sonntag um den anderen in allen vier Sprachen. Ein Sonntag Deutsch, ein Sonntag Englisch, ein Sonntag Griechisch, ein Sonntag Französisch. Gottesdienst halten, singen und lesen. Da muss ich doch an, oder? Da muss man echt drüber nachdenken. Der Luther würde dann in der heute bei uns leben. Wird er einen Sonntag in Englisch Gottesdienst halten, einen Sonntag in Türkisch und einen Sonntag in Deutsch. Ja, warum? Weil er sagt, das sind die gängigen Sprachen in Deutschland. Türkisch, die zweitwörtlich gesprochene Sprache in Deutschland. Könnte Türkisch sein. Wenn Mensch ist unheimlich, würde Türkisch Gottesdienst kommen. Ich sitze auch nicht, ich verstehe zwar nichts, aber noch hat irgendwann ein türkischer Kaffee mit und so. Ja, also, ihr versteht das Anliegen. Ich halte es gar nicht mit denen, sagt Luther, die sich nur auf eine Sprache so ganz verlegen und alle anderen verachten.
Die sagen, nur bei uns wird nur Deutsch gequetscht.
Aber er sagt, das ist nettes. Denn ich wollte gern solche Jugend und Menschen aufziehen, die auch in fremden Landen Christus nützlich sein und mit den Menschen reden können. Die müssen weltweit, müssen die reisen können, also europaweit war es damals, und müssen mit allen Menschen in lateinischer Sprache in diesem Fall mit den Menschen über Jesus reden können. Wir müssen sprachfähige junge Leute haben, die reisen und in Englisch über Jesus reden können. Wir haben an unserer Schule beschlossen, jeder, der, ich sag mal, das große Programm, also dieses, sprich eine freie Bibelschule absolviert, der muss B2-Niveau Englisch haben. B2-Niveau ist, da könntest du schon relativ anspruchsvolle Zeitungen und Fachtexte lesen. Also, du weißt es ja. B2 ist ganz gut, das haben wir gerade über Abi gehört. Ja? Weil wir sagen, Englisch ist keine Fremdsprache mehr, die müssen mit den Leuten kommunizieren können, egal ob die. Die Sprache, die sprechen Englisch. Und der Luther sagt, recht so. Ja, müsst ihr nachher schon kennen. Jetzt bringt er ein Beispiel. Dass es uns nicht so ginge wie den Waldensern in Böhmen. Was haben sie in Waldensern in Böhmen? Was haben die gemacht? Die Böhmen, das war der ganz schlaue Platz. Die ihren Glauben so in ihrer eigenen Sprache gefangen haben, dass sie mit niemandem verständlich und deutlich reden konnten, können erlernen denn zuvor ihre Sprache. Das muss ich erklären. Die Böhmen, das waren die Hussiten, gell? Und da haben Waldenser bei den Hussiten auch Zugriff gefunden. Und die hatten, das waren die ersten, die so ein richtig missionarisches Engagement hatten. Die haben gesagt, wir müssen raus in Österreich und wir müssen, ich weiß nicht, nach Rumänien und da müssen wir evangelisieren. Das haben die gemacht, die sind nach Österreich und haben dort evangelisiert. In Tschechisch. Die Österreicher, also, wir verstehen nichts, wir verstehen nur böhmische Dorf. Ja, da kommt es her. Ja? Die hatten eine gute Botschaft, aber haben in der falschen Sprache kommuniziert. Könnte keiner nachvollziehen. Und da sagt der Luther, ey, ja, wir lernen. So darf man es nicht machen. Dass man erst erwartet, dass die andere Sprache lernen, bevor wir sie evangelisieren können. Nein, wir haben eine Weltsprache und in dieser Weltsprache müssen wir evangelisieren. Das ist ein völlig neues Konzept der Gemeinde. Wenn wir es nicht schaffen, und zwar, ich sage mal, sprachübergreifend und vielleicht sogar kulturübergreifend das Evangelium zu kommunizieren, dann werden wir unseren missionarischen Auftrag, und zwar nicht weltweit, sondern in unserem eigenen Land, nicht gerecht. Wir müssen darüber nachdenken. Und die Freunde, wenn die afrikanischen Geschwister da, wahrscheinlich französische Sprache, ich weiß, gehört ihr dazu? Dann ist ja doch französisch, was ihr da schreibt, oder? Achso, aber die machen es wahrscheinlich französisch, ja? Das ist super. Besser wäre es noch, ihr würdet in Englisch Gottesdienst halten und die französische Sprache ist afrikanisch, jetzt nicht so gut Englisch, ja? Das geht da sehr schlecht. Aber ihr versteht, was gemeint ist. Also, so handelte der Heilige Geist am Anfang aber gar nicht. Sondern, wie hat er es gemacht? Er erwartete nicht, bis alle Welt gen Jerusalem käme und Hebräisch, besser gesagt Aramäisch lernte, sondern gab anderen als Sprache zum Predigt an, sodass die Apostel reden konnten, wie sie, wo sie hinkamen. Interessant ist ja, dass die Bibel in Alltagsgriechisch geschrieben ist. Und dass die in Alltagsgriechisch evangelisiert haben. Der Petrus ist nicht auf die Leute gezogen oder der Paulus nicht sagen, wie schön sollen alle Aramäisch lernen. Jesus der Aramäisch geboren, alle Aramäisch lernen, bevor sie das Evangelium hören. So der hat überlegt, die gängigste Sprache war Griechisch, und deshalb hat sie alles in Griechisch gemacht. Und sogar das Neue Testament in Griechisch geschrieben. Da stehen ja das Studenten Heldner drin, das müssen die lernen. Also es war ja mal ein bisschen gut. Er sagte aber, das muss man in den Schulen lernen, das machen wir ja aber lange in Englisch in den Schulen. Zum Zweiten gibt es die deutsche Messe vom Gottesdienst. Wovon wir jetzt handeln, welche um der einfältigen Laien willen eingerichtet werden. Das sind irgendwie schlichten Leute, so wie es gibt in der Serie Untersuchungen, habt ihr schon mal was gehört von der Sinus-Milieu-Studie?
Ja.
Die Sinus-Milieu, jetzt müssen wir mal schauen. Müssen wir ein bisschen springen, das habe ich in dieser Präsentation öfters machen müssen. Ich muss jetzt mal da. Jetzt habe ich mich geguckt, hat jemand schon was von der Sinus-Milieu-Studie gehört?
Ja.
Ja, also diese Grafik hier. Die katholische und evangelische Kirche haben Untersuchungen gemacht über die Milieus, die es in Deutschland gibt. Und man hat das dann ausgewertet, das sind komplette Studiengruppen. Man hat geforscht, wie viele Milieus gibt es in Deutschland, wie sind die prozentual verteilt diese Milieus. Und, spannende Frage, welche Milieus erreichen es? Ja? Jetzt hat man festgestellt, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, was ich da erkläre, wir erreichen ungefähr dieses Milieu. Also hier hört es dann schon auf. Wir erreichen das mehr die traditionellen Milieus, also so haben wir schon immer gemacht, so machen wir es weiter, und die bürgerliche Mitte. Ja, gut situiert, man schaut mal die Parkplätze an, auf uns, die Parkplätze und die dazugehörigen Autos, da wird man merken, bürgerliche Mitte. Ja. Also die ganze Mitte ist ein bisschen angesagt, aber unter Daimler und Mercedes hat auch nie wirklich größer VW noch vielleicht. Ja. Aber ohne auch schon viele Freunde. So, die Milieus sprechen natürlich unterschiedliche Sprachen. Ja. Das konservativ etablierte oder das liberal-intellektuelle Milieu wird so gut wie nicht erreicht. Das Milieu der Performer oder expeditives Milieu, das sind so die ganz schrägen Vögel, ja? Also so die Künstlerischen, die sich da, mit denen man überhaupt nicht klarkommen kann, ja? Die sind allein gut gar nicht. Ebenso diese untere Seite, das prekäre Milieu. Also das sind, der Luther würde sagen, die ganz einfältigen Laien. Ja? Ganz schlichte Leute, die oft in sozial schwierigen Milieus leben, aber auch das hedonistische Milieu. Hedonistisch, das sind die Leute, die nur nach dem Lustprinzip leben. Ja. Die leben nach dem Lustprinzip, haben die Platz in unseren Gemeinden, ja, die kommen reingeschlagen und sagen, ich mache nur was, zu was ich Lust habe. Kann ich bei euch mitarbeiten? Du kommst hier nicht rein. Ja, also, die erreichen wir auch nicht. Und deswegen die Hammer uns anlegen. Der Luther sagt, wir sollten Gottesdienste halten, dass wir die Leute haben. Und das ist mit diesen Einfältigen, auch mit diesen einfältigen Leuten gedacht. Also sowohl alle Milieus eigentlich, aber auch, das müssen Leute sein, oder da müssen Leute erreicht werden, die tatsächlich auch intellektuell Anspruchsvolles wollen. Der Brüdering zum Beispiel an den Adel. Ja? Aber auch ganz schlichte Leute, die nicht einmal lesen können. Das gab es ja damals. Kurz bei uns auch übrigens ganz viele, gibt es schon sehr viele. Ja, die können Buchstaben aneinander reihen, aber das ist was anderes wie lesen. Ja, lesen ist verstehen, Buchstaben aneinander reihen. Ich habe Buchstaben aneinander reihen. Das haben die übrigens teilweise bei Bibelschülern. Die lesen Texte, also das sind wenige, aber das kommt vor und das ist nicht schlimm, denen muss man halt dann helfen. Aber die lesen Texte, aber die zu verstehen und vielleicht sogar wiederzugeben in eigenen Worten, schaffen die nicht. Diese Leute haben oft Abitur. Das hat also nichts mit bildungsarmen Schichten zu tun, sondern das hat einfach Faktoren. Davon müssen wir wieder ausgehen. Zum zweiten Aspekt ist die deutsche Messe und Gottesdienst, wovon wir jetzt handeln, welche um der einfältigen Laienwillen eingerichtet werden soll. Aber diese zwei Arten des Gottesdienstes müssen wir so vor sich gehen und geschehen lassen, dass sie öffentlich in den Kirchen vor allem Volk gehalten werden. Also das müssen Evangelisationsveranstaltungen sein. Da müssen die Kathedralen überlaufen. Damals, wir befinden uns im Mittelalter, Spätmittelalter. Damals waren die Kathedralen da. Und Luther hat gesagt, da müssen wir evangelistisch predigen. Unter ihm, unter diesem Volk, sind viele, die noch nicht glauben oder Christen sind, sondern die meisten stehen da und gaffen, auf dass sie auch etwas Neues sehen. Gerade als wenn wir mitten unter den Türken oder Heiden auf einem freien Platz oder Felde Gottesdienst hielten. Ja, also, die müssen kommen, wenn sie da hängen, da geht was ab oder so. Da würde Luther übrigens ein bisschen widersprechen und sagen, Luther, also nicht um jeden Preis. Ja. Wir machen hier kein Affentheater, sondern, und da würde der Luther sagen, du hast recht, da bin ich falsch verstanden worden. Sondern das Evangelium ist sowas von packen. Ich mache eine interessante Beobachtung. Ich unterrichte ja Predigtlehrer und da macht man sich natürlich auch Gedanken, über was predigen wir eigentlich. Und es ist so, es hat sich so ein bisschen eingeschlichen, dass wir Christen meinen, wir wissen über alles Bescheid. Und deshalb machen wir Themenpredigten über alles und jeden. Und sagen, wir sind kompetent in allem. In Psychologie, in Medizin, in Gesundheit, in Politik und ich weiß nicht was, Soziologie und Familie und Lebensgestaltung. Und man hat den Eindruck, die Christen, das sind so die Besserwisser. Ja? Die wissen über alles Bescheid und haben über alles eine Lösung. Ich glaube das nicht. Ihr habt vieles voll Lösung. Sie? Und jetzt mache ich eine interessante Beobachtung, von der übrigens auch Kollegen erzählen. Manchmal macht es den Spaß, so, ich sag mal, narrativ zu bringen. Narrativ bedeutet, ich erzähle eigentlich nur die biblische Geschichte nach und erläutere sie so ein bisschen. Die Leute kommen auf mich zu und sagen, sau, so sind wir nie gehört. Also, ich sage, was habe ich gemacht? Ich habe Bibel erzählt. Ja, aber das machen wir. Bei uns wird es immer anders gemacht. Da wird so ein Bibelvers dann eingestreut, wenn man den sofort wieder vergessen und die muss irgendwelche wieder vorgelegen werden. Aber das, dass die Bibel sowas von packen ist, dass die sowas von lebensnah ist, allein, dass sie zu mir spricht, die Mensch. Ich mache das mal vor Jahren in einer katholischen Gemeinde, also es ist eine evangelische Gemeinde, aber die ist Diaspora. Ja? Und die haben dann ein paar katholische Frauen eingeladen, und die kamen dann auch, und die haben einfach wieder ganz schlicht die Bibel erzählt und ausgelegt. Ich mache es in der Zwischenzeit, ich glaube, 10 Jahre. Und in der Zwischenzeit kommt sogar der katholische Diakon und sagt, das, was der Herr Wendel sagt, das stimmt so. Ja, ich bin dann stolz und sage, super, der katholische Diakon, der sagt, das kann ganz falsch sein. Aber was ich damit sagen will, die sagen, das haben wir noch nie so gehört. Die Evangelischen übrigens auch. Die Bibel hat Anziehungskraft. Und ich denke, das müssen wir neu begreifen. Ja, und das meint Bruder auch. Wir brauchen die Auslegung des Wortes Gottes. Jetzt, zum Schluss sagt er noch, denn hier ist noch keine geordnete und feste Versammlung, darinnen man nach dem Evangelium die Christen regieren könnte, sondern es handelt sich um eine öffentliche Anreizung zum Glauben und zum Christentum. Es wird ein sehr schlichter Satz zum Schluss noch zu sein in diesem Abschnitt. Aber wir müssen eines bedenken, das ist uns in meinem Gemeindeverband jetzt vielleicht nicht so verspätet deutlich geworden, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir haben uns vorgestellt, wie ist es eigentlich, wenn in unserem Gottesdienst ein homosexuelles Paar Hand in Hand einspaziert? Wie reagieren unsere Leute?
Und es war ziemlich eindeutig, dass wir gesagt haben, also das ist schon ein bisschen komisch. Da kommen die rein, können die nicht während dieser Zeit voneinander lassen. Und passt es überhaupt in unseren Gottesdienst, würden wir die Anspanner würden sein. Also unsere Kinder wieder bitte bleiben sie draußen, sie dürfen gerne so vor der Tür so ein bisschen lauschen, aber wie kommen sie nach dem Gottesdienst? Also wir haben eine klare Position in Fragen Homosexualität, die wir uns haben in der Bibel. Aber was machen wir, wenn ein homosexuelles Paar reinkommt? Muss das sich erst der christlichen Ethik anpassen, bevor es zu uns kommen kann? Wir erklären Mitarbeiter eines Jugendknasts. Ich sag's, wer es ist. Seehaus, kennen wir natürlich. Seehaus in Leonberg. Christlicher offener Jugendstrafe. Die sagen, wir haben jetzt über lange Jahre versucht, unsere Ex-Knackis, das übrigens prächtige Kerle sind, zum Großteil und zum Glauben gekommen sind und was weiß ich, wir haben versucht, die in einer Gemeinde der Umgebung zu integrieren. Wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass das klappt. Jetzt gründen wir eine eigene Gemeinde. Warum? Weil wir sagen, hey, die sollen aber jetzt so leben und sich so aufführen, dass sie bei uns reinpassen. Und dann dürfen sie gern kommen. Der Luther sagt, das ist völlig ungeordnet. Da dürfen die schrägsten Typen kommen. Da ist nicht gefragt, dass man, und das denken wir oft. Wir denken oft, die müssen sich der Ethik und unserem Lebensstil anpassen, bevor sie Raum haben in unserem Gottesdienst. Übrigens gestalten wir unsere Gottesdienste auch so. Ja? Wir klammern in der Zwischenzeit übrigens sogar Männer aus dem Gottesdienst heraus. Und machen es gar nicht. Verrückte Geschichte. Ich empfehle das Buch, warum Männer nicht in den Gottesdienst kommen. Das ist auch nicht der Offenbarung. Ist an manchen Stellen zwar auch geschrägt, aber egal. Das inspiriert kolossal. Da wird dir erstmal klar, warum Männer nicht in den Gottesdienst kommen. Jetzt wird auch nicht kommen. Bitte? Also Männer, das Buch heißt, warum Männer nicht in den Gottesdienst kommen. Kein offizieller Verlag hat sich getraut, das Buch zu verlegen. Ein kleiner Verlag im Schwarzwald hat es dann gekauft. Wenn es eine heiße Kiste kommt. Ja. Ganz würde sein. Also der Luther sagt, Mensch, es geht, die müssen das Evangelium hören. Da gehen wir nicht weg davon. Und die müssen die Gelegenheit haben, mit Ernst Christen zu werden. Das muss eine öffentliche Anreizung zum Glauben sein. Das heißt, da muss die Gelegenheit bestehen, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, ja, was machen dann die Christen? Bisher, also Evangelisation, in Deutsch oder Englisch, ich will doch im Glauben vorwärts kommen. Ich will doch Gemeinde leben. Was machen die Christen? Wir versuchen ja in unseren Gottesdiensten bisher noch, ich hoffe, bei der Gemeinde von morgen wird es nicht anders machen können, wir versuchen noch alles in unseren Gottesdiensten abzutreten. Die ganz Fernstehenden, die Intellektuellen, die nicht evangelisieren, die evangelisieren, die wieder abgefallen und was weiß ich was, und wir machen eine Lehrstunde draus und es muss das Abendmahl und die Taufe und alles muss im Gottesdienst sein. Und am besten macht das noch ein einzelner One-Man-Show. Und wir sitzen drin und sagen, das hat er falsch gemacht. Das ist unser Gottesdienst. Wir können es gar nicht richtig machen. Und in unseren Gottesdiensten finde ich, paraphrasiere das jetzt ein bisschen. Es kommt alles vor, aber eigentlich nichts. Was macht der Luther? Jetzt kommt er zur dritten Weise. Also bisher war es evangelistisch für Jugend und so weiter. Jetzt kommt es die dritte Weise. Aber die dritte Weise des Gottesdienstes, welche die rechte Art der evangelischen, damit ist nicht Konfession gemeint, sondern evangeliumsgemäß, welches die rechte Art der evangelischen Ordnung an sich haben sollte, dürfte nicht so öffentlich auf dem Platz unter allerlei Volk geschehen. Das ist keine öffentliche Veranstaltung, was hier beschrieben wird. Sondern diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen. Ein anderes Wort für bekehrte Christen. Die also bewusst das für sich angenommen haben. Die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit der Tat und dem Mund bekennen, müssten sich mit Namen in eine Liste einzeichnen. Es handelt sich hier um eine Freiwilligkeitskirche, um nicht zu sagen um eine Freikirche, die Luther vorgesehen hat. Das war nicht so, dass von Anfang an ein Land war. Ich sage mal, eine Landeskirche wollte. Das war eine Notlösung, die politisch nachvollziehbar war. Aber eigentlich wollte der Luther Freiwilligkeitskirche. Ein praktisches Gericht doch nicht ganz so genau. Ja, also auch Freikirche. Und sich etwa in einem Haus für sich allein versammeln zum Gebet,
die Schrift zu lesen, zu taufen.
Kommt dann zu der Jahresgemeinde und sagt, übrigens, ich würde mich gern taufen lassen. Noch ein paar Mal eingelassen. Ja? Machen wir. Ja, taufen wir. Spannend, gell?
Das Sakrament zu empfangen, das ist doch auch was Abendmahllosigkeit. Nicht im Sinne der Vorbereitung. Das Sakrament zu empfangen und andere christliche Werke zu üben. In dieser Ordnung könnte man die, welche sich nicht christlich hielten, als eigentlich verhielten, kennen, also erkennen, strafen, bessern, ausstoßen oder in den Bann führen nach der Regel Christi, Matthäus 18. Also da könnte das, was man unter Gemeinde zu modernes Wort, korrektive Gemeindeselsorge, ja, für die ganze Welt, Teach, Korrektur und Ausbruch. Also Gemeinde zu, das könnte man üben. Hier könnte man den Christen auch ein gemeinsames Almosen auferlegen, das man freiwillig gäbe, und von welchen Kirchensteuer. Ja? Man gibt eine freiwillige Abgabe, das war nur das Konzept. Mein Professor Stuhlmacher hat es nach der Wende versucht und ist durch die Lande gereist, hat Aufsätze geschrieben, wir sollten endlich von der Kirchensteuer Abschied nehmen und das System der DDR übernehmen, nämlich freiwillig Kirchgeld. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell dieser Vortrag in der Schublade verschwand und Stuhlmann keine Preise mehr gemacht hat. Ja. Aber du hast vorgesehen. Also freiwillig Geld und unter die Arme nach dem Vorbild des Paulus austeilen lässt er nach 2 Korinther 9,1. Hier bedurfte es nicht vieler und großer Gesänge. Hier könnte man auch Taufe und Sakrament auf eine kurze, feine Weise halten. Und alles aufs Wort und Gebet und die Liebe richten. Eine interessante Trias. Hier müsste man einen guten, kurzen Unterricht über das Glaubensbekenntnis, die 10 Gebote und das Vaterunser haben. In Kürze, wenn man die Menschen und Personen hätte, die mit Ernst Christen sein wollen, die Ordnungen und Regeln dafür wären bald gemacht. Also das sagt, das wäre kein Problem. Ja, das, aber ich will es nicht verzwingen. Zwar wichtig, dass das freiwillig ist. Aber ich kann und mag eine solche Gemeinde oder Versammlung noch nicht ordnen oder anrichten, denn ich habe noch nicht die Menschen und Personen dazu. Ebenso sehe ich auch nicht viele, die sich dazu bringen. Kommt es aber dazu, dass ich es tun muss und dazu gedrängt werde, sodass ich es mit gutem Gewissen nicht lassen kann, so will ich das meine gerne dazu tun und das Beste, so ich es vermag, helfen. Also wenn die Leute bekehrt sind, dann machen wir das. Bis heute ist das nicht geschehen. Bis dahin will ich es bei den angeführten 2 Weisen des Gottesdienstes bleiben lassen, also evangelisieren und öffentlich unter dem Volk solchen Gottesdienst über die Predigt hinaus fördern helfen, um die Jugend zu üben und die anderen zum Glauben zu rufen und anzureizen, bis dass sich die Christen, wenn das Wort mit Ernst meinen, von selbst finden und auf einer Änderung bestehen. Also wenn die bekehrt sind, würde sie sagen, jetzt machen wir das, was du nur vorgesehen hast. Und er möchte nicht eine Spaltung. Denn wir Deutschen, das ist dieser bekannte Satz, denn wir Deutschen sind ein wildes, rohes, tobendes Volk, mit dem nicht leicht etwas anzufangen ist, als treibe denn die höchste Not. Wir machen 10 Minuten Pause.